Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Also ich war einer der wenigen Künstler, die nie einen Facebook-Account hatten, und viele haben dann gesagt, Mensch, du bist ja gar nicht bei Facebook. Bei Instagram bin ich dann tatsächlich eingestiegen, weil Studierende aus meiner Klasse haben auch alle Instagram, reden nur über Instagram. Ich krieg das dann gar nicht mit, weil ich das nicht hatte, und irgendwann auf einer Klassenfahrt hat mir dann einer einen Instagram-Account eingerichtet, der Timo Lukas. War dann netterweise mein Lehrer sozusagen. Und seitdem bin ich total addicted mit dem Instagram. Ich finde es total spannend. Ich schaue schon gar nicht mehr in meine E-Mails rein, weil ich die Instagram-Nachrichten viel interessanter finde. Es sind halt auch nicht mehr diese Pflichtsachen, sondern die Leute posten meistens Sachen, die halt irgendwie positiv sind oder sowas.
1, 2, 3, 4. Hallo, liebe ZuhörerInnen der Nils Bokeberg Erfahrung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der NBE. Und heute habe ich einen Gast, den ich mir sehr, sehr, sehr herbeigewünscht habe, weil er für mich einer der tollsten Künstler ist, die ich jemals kennenlernen durfte oder gesehen habe auch. Also es ist wirklich eine Kunst, die er macht, die ich nicht müde werde, allen Menschen, die ich treffe, mit denen ich über Kunst rede, schwärmend zu beschreiben. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Gregor Hildebrand.
Oh, vielen Dank. Also mit der Einführung bin ich jetzt richtig rot schon.
Ne, aber es ist wirklich, also wir beide haben uns ja mal getroffen wir haben jetzt gerade eben überlegt, vor 12 Jahren ungefähr.
Genau.
Ich habe damals für so eine RBB-Sendung, von der es dann leider nur 2 Ausgaben gab, ich weiß auch nicht, was Ihnen nicht gefallen hat, aber die hieß Kunst für uns, da habe ich Regie geführt, und da haben wir Künstler besuchen, Galerien. Und da waren wir auch sogar bei deinem Galeristen, ich weiß gar nicht, ob das noch dein Galerist ist.
Ja, aber ja, genau, doch, Wentrup.
Genau, bei Jan Wentrup. Und dann waren wir bei dir im Atelier, im Wedding. Und da habe ich dann deine Arbeiten gesehen, da hast du auch, glaube ich, gerade Miami vorbereitet oder so. Da war tierisches Gewusel, ich glaube, du hast eine Ausstellung in Miami. Also für
es war
eine Art
irgendwie
Miami.
Die Messe in Miami oder
genau.
So genau.
Naja, das weiß ich noch, da war tierisch was los. Und dann hast du uns aber so ein paar Arbeiten gezeigt, die da waren, und da habe ich gedacht, das ist ja der absolute Hammer. Ich war wirklich richtig platt, wie gut mir das gefallen hat.
Ach, toll.
Ja, weil das auch so ganz viel angesprochen hat, was ich mag an Kunst. Also ich finde, was ich zum Beispiel, ich steige einfach mal mitten in diese Diskussion über Kunst ein. Was ich total gut finde, ist, wenn ich Kunst erlebe, bei der ich dem Künstler sozusagen vertrauen muss. Bei vielen deiner Arbeiten, also du hast ja, du machst unter anderem Bilder aus Kassettenbändern sozusagen. Oft haben die Bilder dann den Titel des Songs oder eines Songs, und diesen Song hast du dann endlos auf diese Kassetten aufgenommen, ziehst die dann raus und klebst die ganz eng oder manchmal auch in so Formen irgendwie auf die Leinwände sozusagen.
Genau.
Wenn ich das halbwegs richtig erklärt habe.
Doch, stimmt, genau.
Und das fand ich so super, das fand ich so eine tolle Idee, weil natürlich einerseits irgendwie, also weil es spricht so verschiedene Sachen in mir an, natürlich meine große Pop- und Musikliebe, die findet da natürlich statt, aber was ich viel spannender daran finde ist, ich mag Kunst, die so eine Idee hat, die ich glauben muss. Und ich muss dir ja glauben, dass das Lied da überall drauf ist auf dem Band. Also dass du das wirklich auf, weil du könntest ja behaupten und das Band auf die, ich kann es ja nie überprüfen. Ich muss dir das einfach glauben, und das finde ich total gut.
Ich werde auch tatsächlich oft gefragt, ob dann tatsächlich das Lied drauf ist, und ich sage dann immer, ja nee, das Lied ist da drauf, und die Leute sind dann immer so, ach krass, dabei ist das eigentlich Aufwendige, ist ja das Aufkleben des Bandes. Das Bespielen des Bandes macht ja der Kassettenrekorder alleine, und das genieße ich eigentlich auch, dass ich mir schon sehr produktiv dabei vorkomme bei den Aufnahmen. Also auch früher, wie ich alles noch selbst gemacht habe, war ich dann ja schon produktiv, indem ich das Lied aufgenommen habe. Dabei konnte ich dann auch Zigaretten rauchen und alles Mögliche machen und war aber schon tierisch busy, weil ich da ja die Vorbereitung für mein Bild getroffen habe.
Das ist ja auch, was da ja auch irgendwie mitschwingt oder irgendwie auch, was man zumindest drin finden kann, ist ja so dieses, also Bernd Begemann hat das mal ganz schön im Interview gesagt, der hat irgendwie gesagt, dein Lieblingsbuch, das liest du 3-mal, dein Lieblingsfilm, den guckst du vielleicht 10-mal, aber dein Lieblingslied, das hörst du 5000-mal und es löst immer noch so viel in dir aus irgendwie. Das ist ja auch, wenn du da sitzt und das Lied dann, ich meine, auf so eine 90er-Kassette geht so ein 3,5-Minuten-Song, keine Ahnung, 30, 40-mal drauf.
Ja, nee, nicht mal, weil ich nämlich immer nur die eine Seite bespiele. Ah, ja. Also mit der Rückseite mache ich das nicht. Das hat damit zu tun, dass ich, vielleicht habe ich ganz am Anfang mal beide Seiten bespielt, aber ich habe dann auch das Lied markiert und wenn ich das dann in die andere Richtung nochmal markiere, dann komme ich da durcheinander. Ja. Und ich war mir immer wichtig, dass ich den Anfang sehe des Liedes und das Ende sehe des Liedes am Anfang. Mhm. Jetzt bei denen mache ich gar keine Markierung mehr, weil ich mich da jetzt auf andere Sachen konzentriere. Aber dann dadurch ist es immer nur
eine Seite
drauf und dann ist es irgendwie so 10, 12 Mal auf einer 90er-Kassette so ein Lied.
Und das ist ja tatsächlich, da kommt man ja dann sozusagen, wenn man es dann, also wenn man es wie du am Anfang noch selber aufgenommen hat, kommt man ja dann auch wirklich so in den Mood des Songs sozusagen, wenn man den so oft hintereinander hört.
Ja, ich bin auch gar nicht so besonders musikalisch und kriege dann das Lied nicht so richtig zu fassen. Und dadurch ist es so, dass ich, wenn mir dann ein Lied so richtig gut gefällt, dann muss ich das ganz oft hören, damit ich das so ein bisschen, dass das bei mir ankommt, weil ich es einfach auch immer nicht gecheckt kriege. Und ich werde dann auch nicht müde, das Lied zu hören, während die bei mir arbeiten und die dann alle das Lied, das ist dann so im Raum drin, ist dann ganz laut und die sind dann alle schon genervt oder drehen es auf leise und hören dann was anderes parallel dazu, das geht natürlich auch. Ich aber finde es auch schön, wenn das Lied dann so den Raum füllt und ja, ich werde da nicht satt dran, also ich kann das dann einfach auch super viel hören, wenn ich dann das auch gerade nicht aufnehme, höre ich es dann auch nochmal, weil es mir gerade so gut gefällt. Ja. Jetzt nicht mit allen, die dann so, aber bei manchen ist es dann so und dann höre ich das dann ganz oft und ist auch irgendwann gut. Dann kommt wieder das Nächste.
Als wir uns damals getroffen haben, da war das Konzept dieser Sendung, dass halt jemand ein Bild kaufen will, aber keine Ahnung von Kunst hat und wir zeigen ihm Sachen. Und dann wurde uns von deinem Galeristen, von Jan, auch ein Bild sozusagen angeboten. Am Schluss musste der Käufer sich zwischen 3 Bildern entscheiden. Ich glaube, irgendwie so war das Konzept. Und hat ein Bild von dir mit dazu getan in diesem Pool. Und das war eine Arbeit, die hieß If Only Tonight We Could Sleep, basierend auf dem Cure-Song. Wahnsinnig guter Song, den ich dann danach auch nochmal für mich entdeckt habe. Extrem toller, sehr, sehr atmosphärischer Cure-Song. Wir haben dir auch, damit du es gemütlich hast,
ich habe es schon gesehen, naja, ja, super.
Wir stellen unseren Gästen immer Bilder von Vorbildern oder Leuten, die sie toll finden, hin. Deswegen haben wir dir Robert Smith hier hingestellt. Und ich habe auch unserer Redaktion gesagt, sie sollen möglichst das niedlichste Robert Smith-Bild ausdrucken, das sie finden können. Weil ja The Cure und Robert Smith schon auch, glaube ich, ein sehr großer Einfluss für dich gewesen sind, oder?
Ja, doch, also Cure, das wird man ja auch nicht müde mit. Das ist einfach so tragende Musik, ne? Wenn's die bringt einen so gut durch den Tag oder durch die Woche oder auch durchs Leben. Ich guck gerade, was der da liest. Der liest The Beano.
Ja.
Ich dachte, er liest hier die Bravos, ja, also ähnliche Typo. Vielleicht auch, weil das so ein typisches Bravo-Foto ist.
Ja. Aber bist du jemand, der nur diese getragenen Cure-Songs mag oder magst du auch die fröhlichen Cure-Songs?
Nee, ich mag das eigentlich alles gerne. Ja. Also, ja.
Und da war auf jeden Fall eben diese Arbeit von DF Only, Tonight We Could Sleep, die war dann da, die wurde dann mit angeboten. Ich weiß auch gar nicht mehr den Preis. Ich konnte es mir damals leider nicht leisten, aber wir mussten dann für die Produktion, damit wir das irgendwie alles auf dem Schirm haben, was irgendwie im Schnitt danach berücksichtigt werden muss und so, haben wir das Bild dann fotografiert. Und dieses Polaroid trage ich seitdem in jedem Umzug mitten herum und hänge das immer irgendwo an die Wand. Weil es das nächste ist, dass ich jemals einem Original Hildebrand komme.
Das ist der totale Hammer. Ich dachte nämlich, das Bild hieß Prämaton, weil das Kassettentonband da drauf Prämaton ist. Ich weiß noch, dass der Käufer sich damals für das andere Bild entschieden hat, nämlich nicht für meins. Er hat es irgendwie begründet mit der Farbigkeit seines Sofas. Er hat sich dann für das Bild von Wolfgang Flath entschieden, was auch eine gute Wahl war. Dieses Bild hat dann der Jan verkauft, eine ziemlich gute Sammlung, ist dann aber wieder aufgetaucht in einer Auktion und dann habe ich selbst zurückgekauft.
Wirklich? Dieses Polaroid verfolgt mich, nicht verfolgt mich, aber das ist, begleitet mich seitdem, wo immer ich auch lebe, habe ich immer irgendwo an der Wand hängen. Wie ist das denn, es ist immer so interessant, ich bin jemand, der sich so im Kunstmarkt rudimentär auskennt. Ich interessiere mich dafür, aber bin jetzt nicht so super tief drin und so. Ich finde das aber nach wie vor ein sehr faszinierendes Paralleluniversum. Und gerade als Künstler, was ich so ein bisschen so mitkriege oder gehört habe, zum Beispiel so in den letzten Jahren, ist, man kann überhaupt nicht mehr bildender Künstler sein ohne Instagram-Account. Das ist zum Beispiel total wichtig für den Kunstmarkt, dass man selber einen Instagram-Account hat. Ist das tatsächlich so?
Nee, das glaube ich eigentlich nicht und irgendwie, also ich war einer der wenigen Künstler, die nie einen Facebook-Account hatten und viele haben dann gesagt, Mensch, du bist ja gar nicht bei Facebook. Bei Instagram bin ich dann tatsächlich eingestiegen, weil Studierende aus meiner Klasse haben auch alle Instagram, reden nur über Instagram. Ich krieg das dann gar nicht mit, weil ich das nicht hatte und irgendwann auf einer Klassenfahrt hat mir dann einer einen Instagram-Account eingerichtet. Der Timo Lukas war dann netterweise mein Lehrer sozusagen. Und seitdem bin ich total addicted mit dem Instagram. Ich finde es total spannend. Ich schaue schon gar nicht mehr in meine E-Mails rein, weil ich die Instagram Nachrichten viel interessanter finde, sind halt auch nicht mehr diese Pflichtsachen, sondern man sieht immer nur irgendwie die Leute posten meistens Sachen, die halt irgendwie positiv sind oder sowas. Irgendwie ist es natürlich mega interessant mit Instagram. Es geht natürlich auch alles wieder schnell weg. Man gibt den Sachen nicht so eine Intensität, aber ich glaube, man kriegt es dann vielleicht eher mit oder sowas oder diese Schnelllebigkeit, die mit dem Handy verbunden ist. Ich habe ja heute auch wieder unseren Termin vergessen, weil ich es einfach überhaupt nicht mehr auf dem Schirm hatte. Mit Instagram ist das wie so ein Reminder. Und dadurch, dass jemand dann ja auch immer wieder das Gleiche postet, hat man es dann so auf dem Schirm. Aber ich glaube, so als ernstzunehmender Künstler muss man es nicht haben. Weil die Bilder sind alle nur klein. Meine Bilder muss man auch in echt sehen. Aber es ist so ein Anstoß zu sagen, da ist gerade das und das und dann kann man sich das anschauen, ne? Oder live hingehen, vorausgesetzt man hat einen negativen Corona-Test.
Das stimmt. Du bist ja du kommst aus dem Saarland, ne? Du bist im Saarland aufgewachsen.
Ich bin aufgewachsen im Saarland, ja.
Das ist ja auch sehr, ich weiß gar nicht, ist das so pittoresk, wie man sich das vorstellt, oder warst du, war das bei dir in der Stadt? Es gibt zwei Städte, ne? Saarbrücken und Saarlouis irgendwie. Und ansonsten viel Land dazwischen.
Ja, genau. Es gibt eigentlich, glaube ich, 9 Kirchen auch noch, aber eigentlich gibt es fast nur Saarbrücken. Es ist nicht so richtig pittoresk. Es ist eigentlich, hat das so eine Neoromantik.
Ja.
Die Autobahn geht mitten durchs Stadtzentrum am Fluss entlang und es gibt auch so eine krasse Draufsicht von Saarbrücken, wo man denkt, das ist so eine mondäne Autobahnstadt. Das hat der Gerd Richter tatsächlich auch in seinem Atlas drin.
Ja.
mit so einem Autobahnkreisel, Autobahn unten drunter noch. Also es ist eigentlich eher eine sehr neoromantische Stadt.
Aber es ist natürlich, was da ja irgendwie eines der großen Plus oder einer der großen Pluspunkte ist, ist so die Nähe zu Frankreich.
Genau. Es ist halt echt, ich bin neulich hingefahren. Es ist so abgeschieden von der Republik irgendwie. Man kommt irgendwie schnell nach Mannheim und dann dauert es fast nochmal genauso lang, bis man irgendwie ins Saarland fährt. Dann hat mir der Deutsche Bahn Navigator noch irgendwie einen Bus vorgeschlagen und wo ich dachte, das kann doch gar nicht sein. Dann bin ich nach Frankfurt gefahren und dann gab es wenigstens einen Zug, der durchging von Frankfurt nach Saarbrücken. Also es ist irgendwie wirklich schlecht angebunden, ja. Und das hat natürlich dann auch einen besonderen Charme. Was allerdings gut geht, ist von Paris nach Saarbrücken, da gibt es immerhin einen Zug, der schnell durchfährt. Und
der wird von Paris über Saarbrücken?
Das ist der TGV, der fährt dann weiter bis Frankfurt. Ja. Und ich hoffe, dass der weiter durchgeht. Also irgendwann wird er vielleicht gar nicht mehr in Saarbrücken halten und fährt dann vielleicht eine andere Strecke. Aber so war das eigentlich immer gut. Dann kann man, wenn man mal ins Saarland möchte, nach Paris fahren, da was erledigen und dann von Paris dahin fahren. Das geht dann irgendwie schneller als von Berlin aus. Ist wirklich schwierig. Ja. Gerade.
Und ist denn, wenn man so an der französischen Grenze aufwächst, ist es dann so, dass man das auch nutzt als Kind oder als Jugendlicher, dass man da sich irgendwie in Frankreich Sachen holt, die es in Deutschland nicht gibt oder so, oder keine Ahnung, französisches Fernsehen guckt?
Ja, französisches Fernsehen gibt's, schaut man irgendwie aber nicht, oder ich habe es nicht so geschaut. Es gibt das deutsch-französische Gymnasium in Saarbrücken, also Französisch ist die erste Fremdsprache, ich habe es aber auch irgendwie nicht so gut in Sprachen. Es ist halt so, dass die Franzosen auf der Grenzseite alle ziemlich gut Deutsch können. Ja. Das macht es natürlich angenehm, ja. Aber man ist mal nach Stieringwendel gefahren, weil es dann eine Skateboardbahn gab, so ein Pool. Aber sonst war man jetzt, also zum Einkaufen natürlich, ne? Skora hat irgendwie 48 Kassen oder so. Also so einen großen Supermarkt gibt es gar nicht hier in Berlin. Also wenn man zu Ulrichs geht, ist es schon ein großer Supermarkt, aber wenn man das dann vergleicht mit so einem französischen Supermarkt, vergesst das immer, wie krass diese Supermärkte sind. Ja. Wobei hier so Metro oder sowas ist ja eigentlich noch viel größer. Ja. Aber jedenfalls bin ich dann da schon am Staunen. Als Jugendliche waren wir ganz wild drauf, dann Chitan-Mais-Zigaretten zu kaufen, weil die bei uns unter das Drogenschutzgesetz fielen. Es hat sich dann aber auch nicht rentiert. Man kauft dann mal eine so eine Packung und dann ist es eigentlich auch schon, ist einem auch schon schlecht nach einer. Ja. Und dann
gut geschmeckt haben die leider nie. Ich weiß auch, dass ich habe früher von meinem Bruder, als ich angefangen habe zu rauchen, hat mein Bruder mir immer seine halbvollen Schachteln Camel ohne geschenkt. Und dann stand ich immer am Pausenhof mit einem meinen Freunden, die auch alle gerade angefangen haben zu rauchen. Und dann war es immer so, dann hat man die so angemacht, dann hat man so gezogen und dann alle nacheinander noch Tabak ausgeschmuckt für den Rest des Tages. Das hat nicht so gut geklappt. Du hast mal gesagt, du wärst nicht so richtig gut in der Schule gewesen.
Ja.
Und, ja. weil du keine Lust hattest oder weil das einfach nicht dein, weil irgendwie schon klar war, in welche Richtung du gehen würdest.
Ach, vielleicht habe ich mir das dann auch so gelegt, dass ich in diese Richtung gehe, aber ich war einfach immer wahnsinnig schlecht in der Schule. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass ich sehr, sehr langsam bin und sehr phlegmatisch. Also auch phlegmatisch im Kopf und in meinem ganzen Wesen. Und bei so Klassenarbeiten waren alle Kinder schon fertig und ich hatte irgendwie erst 3 Aufgaben mich beschäftigt und dann musste ich abgeben und dann war natürlich klar, dass es nicht eine schlechte Note war. Ja. Also ich hatte immer ganz schlechte Noten und habe auch kein Abitur gemacht. Ich wollte eigentlich dann Gleichkunst studieren, weil man ja für das Kunststudium kein Abitur braucht, auch für Musik nicht und Schauspiel auch nicht. Musik und Schauspiel kamen leider nicht in Frage bei mir, weil ich da auch nicht, nicht gut genug gewesen wäre. Dann haben aber meine Eltern darauf Wert gelegt, dass ich wenigstens eine Fachhochschulreife mache, unnötigerweise, aber im Nachhinein war das eigentlich alles ganz gut so. Dann habe ich Kunst studiert in Mainz. Mein Professor, der Friedemann Hahn, fand es gerade gut, dass ich kein Abitur habe, da er selbst keins hatte und das dann irgendwie besonders gut fand. Und als ich dann später gewechselt bin nach Berlin, war ich bei Dieter Hacker, der hat auch kein Abitur gemacht und fand das dann auch richtig gut.
Haben die sich in dir immer wiedergefunden? Oder?
Die haben halt gedacht, dass das der Weg ist, den sie auch so gegangen sind und fanden das dann eigentlich gut.
Ja. Und glaubst du, dass das einen Unterschied gemacht hat zu deinen Kommilitonen? Ist das, also wie wichtig ist so ein Abitur? Weil ich habe auch kein Abitur und die Frage ist immer, wie wichtig ist das eigentlich?
Ich glaube, es ist eigentlich egal. Ich glaube, also je nachdem, ist es, glaube ich, egal ist, aber ich glaube, dass es für mich von daher wichtig war im Vorfeld, wie ich so schlecht war in der Schule, weil ich irgendwie, man ist dann so als pubertierender Jugendlicher auf der Suche nach ein Selbstwertgefühl in irgendeiner Form. Und da man das weder in der schulischen Leistung vorzubringen hatte, musste man sich halt was anderes suchen. Und dann hatte ich ein paar gleichgesinnte Freunde, die auch so drauf waren. Und dann hat man sich halt ausgetauscht über Bilder, die man malt und hat somit irgendwie sich eine Bestätigung geholt im Freundeskreis damals. Der eine hat Gedichte geschrieben, der andere hat gesungen, wir haben gemalt und das hat uns eigentlich auch bestärkt, so dass man halt so als Jugendlicher in eine Opposition geht, dass man sagt, das ist jetzt nicht so wichtig und ich setze hier meine eigenen Werte, genauso wie man das als Künstler eigentlich dann auch macht. Man versucht ja irgendwie eine Sprache zu entwickeln, die es noch nicht schon so vorgefertigt gibt von jemand anderem, sondern man versucht seinen eigenen Beitrag da irgendwie mit einzubringen. Und dann war klar, dass ich jetzt Kunst studiere und dann wollte ich in meinem Kunststudium mich da auch irgendwie durchsetzen mit meiner Malerei oder sowas. War ich in der figurativen Klasse, wo alle haben halt so Porträts gemalt, alle hatten selbst Porträts gemalt. Und ich hatte eher so abstrakt gemalt. Und dann musste ich halt das irgendwie auch durchsetzen, ne? Dass ich da eine Anerkennung bekomme von meinem Professor oder irgendwie musste man halt drüber reden, warum man das macht und warum das jetzt gut sein soll. Und das war eigentlich ganz gut.
Ja. Und hast du das Gefühl, dass du lange gesucht hast, bis du eine Idee hattest, wie du oder bis du so deine künstlerische Sprache gefunden hast?
Ja, das hat sich halt alles sehr, sehr langsam entwickelt. Man macht immer so eins nach dem anderen. Die große Aufgabe im Studium, das war eine Aufgabe, die hat der Friedemann Hahn von seinem Professor übernommen. Das war der Peter Dreher. Der hat jeden Tag ein Glas gemalt. Und da war die Aufgabe, weißes Ei auf einem weißen Teller, auf einem weißen Tischtuch zu malen. Also furchtbar schreckliche Aufgabe. Ich habe es auch total gehasst. Aber ich habe es dann mal durchgezogen und dann war es auch okay. Und eigentlich war das total gut, dass man so eine Beobachtung hat, dass man so eine einfache Herangehensweise hat. Alle wollen ja immer gleich dann, ich nenne es jetzt mal, moderne Kunst machen gleich. Und dann hat man was, wo man dann gar nicht so richtig drüber reden kann. Dann sagen die Leute, das sind hier meine Gefühle des gestrigen Tags und haben dann da ihr abstraktes Bild. Das kann man natürlich dann nicht nachvollziehen. Während wenn man sagt, das ist hier ein weißes Ei auf einem weißen Teller, auf einem weißen Tischtuch, dann kann man sich das anschauen und sagen, das ist gut gemalt, das ist nicht so gut gemalt, das gefällt mir nicht. Aber man kann einfach so drüber reden. Und ich habe diese Aufgabe jetzt auch übernommen bei meinen Studierenden und finde das eigentlich ganz gut. Also, und so habe ich dann auch angefangen. Man musste das dann einmal machen und dann kann man machen, was man will. Man kann aber auch eigentlich gleich machen, was man will, weil dass man dann nicht so drüber reden kann. Da ich jetzt auch nicht so der talentierte Maler bin in dem Sinn, hatte ich immer eher schon eine konzeptuelle Struktur, wo ich dann anfing, Kneipentische in der Traufsicht zu malen. Das waren dann schwarze Flächen, wo es mir so um die Tischoberfläche geht, wo dann der Lack so abplatzt oder wo Leute so reinritzen. Und so hatte ich dann immer so Möglichkeiten, die auch so meiner Unbeholfenheit eigentlich nahe kamen, aber weil ich mir das halt auch so ausgesucht habe. Und dann, weil er alle Porträts gemalt haben, habe ich natürlich gedacht, ich muss natürlich auch mal ein Porträt malen, weil man sich dann auch in so einer malerischen Tradition sehen möchte. Und ich weiß noch genau, ich war damals 22 und habe ich mir überlegt, ich mache jetzt 22 Stück. Und dann war es dann auch damit vorbei. Aber es war eigentlich ziemlich gut. Es hat mir dann schon großen Spaß gemacht. Und dann kam ich auch schon sehr bald zu den Kassettentonband-Collagen.
Aber das ist ja interessant, dass du, wenn du so diesen Kneipentisch beschreibst und so, dass du quasi diese Oberfläche, diese Struktur, so interessant fandst und so, dann hat sich da ja schon so ein bisschen, also so Struktur ist ja tatsächlich ein sehr zentrales Motiv bei deinen Arbeiten, so Oberflächen und Struktur und so. Hat sich das da ja schon so ein bisschen angedeutet?
Ich habe mir das ausgesucht, weil mir das gefallen hat, habe aber auch eigentlich eher an die Bilder von Olaf Christopher Jensen gedacht. Der hatte so eine Serie gemacht, 92, We All Came from the Same Places, wo er so schwarze Bilder hatte und dann waren dann so Aborigine-mäßig so Ritzungen
Na.
drin. Daran habe ich mich orientiert, aber ich habe mir das vielleicht auch gesucht, weil es mir gut gefiel.
Wie wichtig ist das denn, wenn man Kunst macht oder Künstler ist oder wird oder lernt oder wie auch immer, andere Künstler zu sehen und zu konsumieren und in Museen zu gehen, in Ausstellungen zu gehen? Wie wichtig ist das, das alles andere wahrzunehmen? Weil ich glaube, es gibt ja es gibt so eine Grundidee von Künstlern oder so ein Klischee von Künstlern, die so aus sich heraus alles kreieren, weil sie so eine Vision haben, die sie dann irgendwie umsetzen und so. Aber Kunst kann ja eigentlich nicht im luftleeren Raum sozusagen entstehen.
Ja, das ist schwierig zu sagen. Es gibt so Künstler und es gibt so Künstler. Ich aber denke immer, wenn man sich für was interessiert, total, also wenn man jetzt Musik macht selber, dann hört man sich natürlich auch an, was andere für Musik machen. Das ist einfach zwangsläufig so. Oder wenn jemand Fußballspieler werden will, dann kennt er irgendwie die ganzen Fußballspieler der Bundesliga. Der kennt die einfach. Also der will das einfach, der. Wenn man sich für eine Sache interessiert, dann will man das einfach wissen. Also so, und dann ist es mit Kunst eigentlich auch so. Wenn ich jetzt irgendwie schwarze, monochrome Bilder male, dann interessiere ich mich dafür. Und dann gucke ich mir natürlich auch an, wie andere das machen und wie die das gemacht haben. Dann gucke ich mir das natürlich auch dann ganz genau an. Und dann kenne ich das eigentlich dann auch.
Na, weil ich glaube, du hast auch mal, du hast ja gerade eben schon erwähnt, du bist ja auch in München, hast du eine Professur für Malerei und Grafik an der Akademie der Bildenden Künste. Und da habe ich, glaube ich, mal in einem Interview von dir gelesen, dass du es recht wichtig findest, mit deinen Studierenden auch Exkursionen zu machen, in Ausstellungen zu fahren, in Museen zu fahren und so und Atelierbesuche oder so.
Finde ich auch total wichtig. Also, ja. Dass man sich die Sachen auch in echt anschaut, weil wie ist das gemalt oder sowas. Und ich mache das auch eigentlich total gerne selber und dann finde ich es auch voll gut, jetzt wo ich, man kommt dann kaum noch mehr dazu und dadurch, dass ich jetzt die Professur habe, ist es eine gute Gelegenheit für mich selbst, das auch alles anzuschauen.
Ja.
Genieß das sehr.
Und da bist du aber dann einfach, also du hast dann da ab und zu Vorlesungen, dann bist du in München, aber das ist dann irgendwie... Wahrscheinlich musst du dann, also du wohnst jetzt nicht in München.
Nee, ich wohne nicht in München, aber es gibt jetzt auch eine gute Zugverbindung, dass man dann in 4 Stunden da ist, dauert dann meistens doch 4,5 Stunden, weil gerade Baustelle in Leipzig ist oder so, aber man ist eigentlich schnell da oder wenn man super schnell da sein muss, kann man auch fliegen, wobei ich bin nicht mehr geflogen, seit wir Tegel nicht mehr haben.
Ja. Dauert aus Protest, das sehr. Nehme ich an.
Ja, es gab auch jetzt hier irgendwie Corona. Nee, aber es macht dann wirklich keinen Sinn. Ich habe dann neulich überlegt, ob ich jetzt einen Flug buche und dann habe ich gesagt, oh nee, jetzt Schönefeld. Ja. Also vom Wedding ja, war
vor allem
das
auch
natürlich
in München, gut. Der Flughafen München ist ja auch am Arsch der Welt.
Ja, super weit raus. Ja. Aber wenn man dann mal irgendwie so um 10 Uhr da sein muss, dann ist es natürlich schon besser, mit dem Flugzeug zu fahren. Ja.
Was ich jetzt, ich bin also froh, dass ich dich hier habe und über Kunst sprechen kann. Was ich immer ganz interessant finde oder so eine Beobachtung von mir, die ist wirklich auch nur, die ist nur eine Beobachtung von mir, ist nur anekdotisch sozusagen. Aber was ich so faszinierend finde, ist, dass ich ganz oft das Gefühl habe, dass Künstlern ganz wenig Humor nur zugetraut wird. Ich habe das Gefühl, wenn ich Ausstellungen sehe, wenn ich Magazine über Kunst lese, wenn ich irgendwie Besprechungen von Bildern, von Ausstellungen, was auch immer sehe, dass ganz oft geglaubt wird, dass Künstler keinen Humor haben, dass sie alles immer mit so einem heiligen Ernst meinen. Mir ist das einmal passiert, als hier die neue Nationalgalerie noch auf hatte, jetzt, ich glaube, macht er jetzt wieder auf, irgendwie sind ja, glaube ich, fertig mit dem Umbau. Aber als sie noch auf war, bin ich dann unten in die ständige Ausstellung und da ist ja dieses Bild von, ich glaube, Kippenberger, ich kann hier beim besten Willen kein Hakenkreuz entdecken. Und das ist ja mega witzig. Und dann, ich find's wirklich super lustig. Und dann habe ich da vorgestanden und wirklich laut lachen müssen, weil ich dann auch den Titel das erste Mal gelesen habe und so. Und ich fand's total lustig. Und dann kamen sofort so die Wärter und haben mich kritisch beäugt. Oh Gott, da lacht jemand im Museum. Was ist da los? Deswegen würde ich gerne wissen, ist das etwas, was du auch wahrnimmst, was du auch erfährst, dass man, weil ich glaube, dass viele Bilder oder viele Arbeiten von dir auch einen gewissen Humor haben und ich habe das Gefühl, dass man das Künstlern immer nie zugesteht.
Ich weiß das gar nicht so genau. Ich glaube, dass ein Humor schon okay ist, also es muss ja auch manchmal Spaß machen. Ja. Und ja, ich glaube, gerade bei Kippenberger oder sowas ist ja viel so ein Witz dabei. Dann gibt es ja diese Joke-Paintings von Richard Prince oder so. Also ich glaube, das ist schon okay. Ich glaube, aber man denkt immer nur, dass man es so gewiss mit einer gewissen Ernsthaftigkeit betrachten muss, weil das ja auch die Arbeit ist von jemandem. Mhm. Und ich glaube, dadurch ist es einfach so, dass das ein bisschen mitschwingt.
Verstehe. Ja, ja, dieser so ein protestantischer Arbeitsethos.
Nicht unbedingt protestantisch.
Ja, aber interessant. Das ist etwas, was mich wirklich seit Jahren umtreibt. Bei dir ist ja, wir haben jetzt unter anderem hier über dieses Bild, wo ich das Polaroid habe, gesprochen, über diese sehr engmaschigen Arbeiten von dir gesprochen. Es gibt ja auch, du machst ja auch so Papierarbeiten, wo dann auf ein Foto sozusagen so einfach nur ein Streifen, ein Tonbandstreifen ist. Sind die, ist da, willst du da was anderes als bei den anderen Bildern?
Nee, oder vielleicht doch. Ich gucke auch, dass ich die Papierarbeiten, leider irgendwie habe ich jetzt auch ewig in dieser Art gar keine mehr gemacht. Irgendwie komme ich da nicht mehr so dazu. Oder es ist irgendwie auch vorbei. Aber damals war es mir wichtig, um auf die Inhaltlichkeit des Liedes zu verweisen, weil wenn man dann so vor dem Bild steht, so eine monochrome schwarze Fläche und man sieht ja nicht das Lied, was drauf ist, oder man hört es ja auch nicht. Und wenn man dann in eine Ausstellung geht und da hängen dann irgendwie drei, vier schwarze Bilder, dann hat man ja gar keinen Bezug zu einer Inhaltlichkeit, außer halt durch den Titel. Aber wenn man, dann muss man dann den Titel anschauen und man hat dann aber auch noch nicht so ein Gefühl für so eine Atmosphäre. Und mit der Papierarbeit kann ich dann halt auf die Inhaltlichkeit Bezug nehmen. Also sprich, da ist dann die Marlene Dietrich drauf und dann ist klar, dass da jetzt hier irgendwie was Gesungenes drauf ist und auch vielleicht von Marlene Dietrich. Somit ist dann sowas da. Ich habe angefangen mit diesen Papierarbeiten durch den Film Bonjour Tristesse von Otto Preminger. Da ist diese krasse Schlüsselszene am Anfang des Filmes, wo Jean Sieberg tanzt. Sie tanzt erst mit ihrem Verehrer und dann mit ihrem Vater. Und im gleichen Moment singt Juliette Gréco das titelgebende Lied des Filmes, Bonjour Tristesse. Und während sie tanzt, das Lied gesungen wird, hört man dann noch die Gedanken von Jean Sieberg aus dem Off. Irgendwie diese Zeitverschwendung. Und dann wird er mich fragen, ob wir zum Pferderennen gehen und alles so boring hier. Und dann zoomt der Film in die Vergangenheit und in die Farbe. Und das fand ich so einen packenden Schlüsselmoment, dass man quasi ihre Gedanken, die man nicht sieht, hört. Und dann habe ich mich gefragt, wie kriege ich das hin, dass ich jetzt diese Situation ausdrücken kann? Dann habe ich Filmstills genommen aus dieser Tanzszene und das Lied von der Filmspur aufgenommen auf Kassettentonband und dann so abstrakt drüber geklebt in den Streifen, sodass man als Betrachter beides hat, sowohl den Still des Films, wo man so eine Bewegung suggeriert bekommt, also das Gehirn denkt das automatisch mit, weil man auch den Film ja auch kennt eh. Und dadurch, dass man den Film kennt, hört man auch das Lied dann, weil das so krass gekoppelt ist. Und dann kam das so, dass ich das so verwendet hatte und später daraus habe ich dann diese Granitplatten entwickelt, wo dann nur noch ein Porträt drauf ist, weil ich habe auch gedacht, ich muss jetzt auch mal was machen ohne Tonband, weil das sonst so wie so eine Signature ist und es dann auch so ein bisschen leicht gemacht und das wollte ich dann auch nicht. Und dann habe ich daraus dann diese Granitplatten entwickelt und im Moment mache ich viel so Kassettensetzkästen eigentlich, wo sich das Porträt aus lauter Kassetten wie so ein Mosaik zusammensetzt.
Das ist ja, ich finde das sehr interessant, dass du sozusagen, also da alle Materialebenen ein bisschen für dich probierst und entdeckst. Also erst ging es so mit den Bändern los, aber dann, wie du jetzt sagst, diese Kassetten, auch so Setzkästen, wo du zum Teil aus Hüllen, aus Kassettenhüllen, aber auch aus, also manchmal auch die Kassetten, also die Plastikform der Kassette genutzt hast für Arbeiten. Du machst auch mit Schallplatten so Türme oder so Böden mit oder auch Bilder aus geschnittenen Schallplatten. Also immer so das Material gänzlich verwenden oder verwerten sozusagen. Ich hab auch mal eine Arbeit von dir gesehen, da war so eine Spule von einer Videokassette mit eingearbeitet. Und da habe ich mich gefragt, ob du auch mal Videobänder geklebt hast.
Ja, mache ich auch.
Und dann spielst du den Film dann endlos da drauf?
Nee, meistens ist der Film so einmal drauf,
Also
weil
als
das
quasi als
geht ja schon
Kaufkassette
so
oder so.
von der Länge. Oder wir haben ganz viele VHS-Kassetten, die sind schon bespielt mit was anderem drauf und wir überspielen das einfach drüber.
Naja.
Jetzt von DVD dann da drauf. Ist halt jetzt echt so verrückt. Es gibt ja irgendwie kein Laufwerk mehr im Computer oder
Naja.
sowas. Wir haben dann so externe oder halt noch alte DVD-Player. Ich habe auch alle VHS-Kassetten von der 451-Videothek bekommen,
Naja.
weil die auch umgestellt sind, einfach alles nur noch auf DVD.
Ja.
Und ich selber habe zu Hause noch einen VHS-Rekorder, den benutze ich auch überhaupt nicht mehr, auch nur noch DVD, aber auch das macht ja auch keiner mehr, ne?
Also ich habe jetzt natürlich so, wenn ich jetzt überlege, was ich von deinem Portfolio gesehen habe und so, ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich jemals eine Arbeit gesehen hätte mit DVDs oder CDs.
Doch, CDs gibt's, arbeiten allerdings nicht viele. Gefällt mir auch nicht so gut, beziehungsweise gefällt es mir schon gut, aber halt nicht so, dass es gibt's jetzt nicht das Bedürfnis, da so viele von zu machen. Ist halt auch irrsinnig aufwendig. Ich habe dann immer so was Spezielles auf die DVDs gebrannt oder auf die CDs. Und dann gibt es natürlich auch so blaue und silberne, aber es ist dann auch rucki-zucki ausgereizt. Und irgendwie habe ich da jetzt nicht mehr das Bedürfnis dazu, das zu machen. Aber ich finde auch nach wie vor die Transformation von so einer kleinen Kassette zu einem großen Bild am krassesten oder sowas, wenn man
Na.
es halt dann nicht mehr so kapiert. Also wenn man jetzt halt so auf so ein CD-Bild schaut, dann sieht man, aha, es sind CDs. Und okay, da ist was drauf gebrannt, aber es ist, geht dann nicht mehr so darüber hinaus. Während wenn man jetzt so ein Bild sieht, denkt man nicht, ah, das ist jetzt Kassettentonband oder sowas, sondern man denkt, ah, das ist ein Bild. Und somit wird es dann auch nicht langweilig.
Ja, verstehe. Aber es ist ja auch wahrscheinlich auch, also weiß ich nicht, aber man könnte ja auch unterstellen, dass sozusagen die CD ja, und also die schließe ich jetzt mal die DVD mit ein, in diesen Materialien am unsinnlichsten sind. Und es sind ja auch digitale Träger, während ja alle anderen analoge Informationsträger sind.
Ja, wobei die halt schon so bling-bling sind, die CDs.
Ja.
Also die glänzen halt krass, die spiegeln krass. Also es ist eigentlich viel spektakulärer, so fürs Auge, so von dem Glanz. Wie, das ist ja
Ja.
wie so ein Spiegel. Und dagegen ist dann so eine Kassettentonbandoberfläche auf Leinwand fast eher ein bisschen staubig, hat
Ja.
aber trotzdem dann vielleicht einen anderen Reiz, so.
Ja. Von all diesen Materialien ist ja eigentlich nur die Schallplatte, nur das Vinyl, das Medium, wo ich die Informationen sehen kann. Also, wo ich sehe an den Rillen, wann der Song anfängt, wann er vorbei ist, ob man kann auch okay erkennen, ob es einen ruhigen Part gibt oder einen lauteren Part oder so.
Bei den CDs sieht man es tatsächlich auch,
Wirklich?
wenn man die brennt.
Naja.
Dann sieht man da so einen Streifen. Also man sieht, ob das eine unbenutzte oder
Ah.
eine benutzte ist. Aber bei einer Schallplatte sieht man halt richtig genau, wann fängt das Lied an, wann kommt das nächste
Ah.
und so.
Man kann ja auch das Freunde früher immer gemacht, wenn man eine CD in die Mikrowelle packt, dann blitzt die Mikrowelle. Das ist erstmal sieht sehr gefährlich aus, aber wenn man dann die CD rausnimmt, dann ist das eine durchsichtige Plastikscheibe. Dann ist
Nee.
dieses Spiegeln weg.
Ah, verrückt.
Ah. Das ist irgendwie, weil die Elektrizität das irgendwie, keine Ahnung, ich bin kein Physiker, aber man hat dann eine durchsichtige Plastikscheibe, wenn man sie dann rausnimmt. Fand ich auch immer, wollte ich auch mal ausprobieren, aber dann habe ich mich doch nie getraut. Genau. Du hast jetzt auch ein eigenes Schallplattenlabel gegründet.
Mit meiner Freundin zusammen.
Ja, mit deiner Freundin zusammen. Alicia Quade. Und dieses Label ist ja auch, es ist jetzt kein normales in Anführungsstrichen Plattenlabel, wo du jetzt guckst, welcher Künstler könnte richtig gut verkaufen, nehmen wir sofort unter Vertrag, morgen Bauzaunplakatierung, das Ding ist geritzt. Also es ist ja schlimm, ich glaube, die erste Band, die ihr gesigned habt, Paar, das waren ja auch Studenten aus deiner Klasse in München.
Ja, genau. Die sind immer noch in der Klasse auch. Also die Lee ist jetzt, glaube ich, im 10. Semester vielleicht sogar schon. Ja. Und die ist jetzt auch Meisterschülerin. Ah. Genau. Und, Rico hat dieses, ist noch ein bisschen weiter am Anfang. Aber ja, die sind, also ich fand das einfach so gut, die Musik, dass ich gedacht habe, das muss eigentlich jeder hören. Und da wir irgendwie Erfahrung hatten mit Schallplattenpressen, haben wir dann, also Label ist auch immer ein bisschen viel gesagt, wir pressen einfach ein paar Schallplatten, sag ich mal. Aber wir haben auch jetzt eine neue Platte gemacht, Krisuko.
Ja.
Und da haben wir schon vor der Release 2 Bestellungen. Schon ganz aus dem Häuschen.
Der Laden läuft. Der Laden hat sich finanziert.
Nur solange der Vorrat reicht.
Aber da ich, als ich das gelesen habe, dass du eine Art Label gegründet hast, habe ich gedacht, das ist ja natürlich genial, weil du dir ja deine eigenen Materialien dann herstellen kannst.
Genau. Das ist natürlich auch super, weil ich habe dann lass dann die Matrize machen und wir machen 300 Schallplatten für den Vertrieb.
Mhm.
Und ich kann dann aber auch, wenn ich jetzt so rote Schallplatten brauche oder sowas, dann kann ich die halt selber pressen. Also je nachdem, wie viel ich brauche. Aber wenn man jetzt so versucht, vintage-mäßig das weiße Album von den Beatles zu ersteigern, dann ist es natürlich eine teure Sache, wenn man dann da 100 Schallplatten braucht.
Aber ist das dann so, dass du dann quasi auch, also weil presst du dir dann auch Songs, die du brauchst für deine Arbeiten? Oder machst du jetzt quasi nur noch Arbeiten mit Songs, die du sowieso auf dem Label rausbringst?
Ja, ich kann, was anderes kann ich gar nicht pressen. Also ich kann jetzt nicht irgendwie was pressen lassen von The Doors oder so. Das kann ich einfach nicht, weil ich da kein Recht habe drauf auf die Matrize. Wenn ich dann wirklich die Doors-Platten brauche, dann muss ich die tatsächlich kaufen.
Nein.
Als Beispiel. Oder The Cure, dann muss ich die kaufen. Aber ich weiß natürlich, was ich habe und überlege mir auch da jetzt, was ich brauche. Ja, jetzt habe ich, eigentlich habe ich bisher nur Bilder gemacht mit Paar und Anne.
Nein.
Also explizit. Oder wir haben halt was gekauft.
Na, verstehe. Ich habe mal so einen Text gelesen mit dir, das war, glaube ich, in der Monopol, wo du zum Flohmarktbesuch eingeladen wurdest und dann seid ihr hier, ich glaube, hier in Prenzlauer Berg über den Flohmarkt gelaufen und das fand ich ganz interessant, weil ich glaube, etwas, was du wahrscheinlich auch jetzt, seitdem du diese Kunst machst und eben auch diese Medien benutzt, aus erster Hand erfahren hast, ist eine super schräge Preissteigerung gewisser Platten, Medien, was auch immer. Also das ist doch extrem selten. Also zum Beispiel, ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren gab es mal so einen tierischen Hype auf Hörspielkassetten. Also es mussten diese gelben Europakassetten sein irgendwie. Und da haben die auf Flohmärkten zum Teil, weiß ich nicht, 60 Euro pro Kassette bezahlt. Und das waren noch so die weit verbreitet waren sozusagen, so irgendwelche drei Fragezeichen Sachen oder sowas. Und dann ist das aber, dann fanden das alle so geil, dass das so, dass man da so gut Geld mitmachen kann. Dann haben das alle gemacht und dann hat es keiner mehr gekauft. Und jetzt kriegst du die wieder überall für 5 Euro. Wie ist so die Preissteigerung bei Vinyl, bei so Schallplatten und so?
Ja, da ist natürlich auch ein krasses Gefälle dabei, dann ist natürlich immer wichtig für einen Preis, dass es so original ist. Für mich muss es ja gar nicht original sein oder sowas. Ja. Das ist ja für mich ist halt für mich privat ist einfach immer gut, wenn es nicht so verkratzt ist, ne? Ist klar. Ja. Und
Das, ich glaube, du hast dir da da habe ich mir aufgeschrieben, auf dem Flohmarkt eine Patti Smith und eine David Bowie-Platte gekauft.
Ja, das war, da bin ich auch sehr, sehr zufrieden mit. Also Schallplatten hören, das ist natürlich schon noch irgendwie was Schöneres, ne, als Spotify ist natürlich das Einfachste und es macht auch gut Spaß, aber man weiß dann ja auch zum Teil gar nicht, was man hören soll, weil man ja den Zugriff auf alles hat. Und wenn man dann eine Schallplatte hat, dann ist das irgendwie auch ein anderes Hören. Ne?
Ja, ich finde immer, ich sammle ja auch Platten und ich finde immer so toll daran, wenn ich dann so auf dem Flohmarkt bin und dann irgendeine Platte, ich kaufe auch ganz viel nach Cover.
Oh Mist, ich hätte dir meine Platten mitbringen müssen.
Na ach, nee, komm, das war noch. Ja alles sehr hektisch.
Komm, okay. Komm.
Nee, ich kaufe so ganz viel nach Cover, wenn ich so eine Platte sehe und dann, und man hat ja dann irgendwann auch schon so ein Gefühl, wenn man eine Platte sieht, die man auch nicht kennt, kann auch von einem Act sein, den man nicht kennt, aber man kann schon beim Artwork so in etwa einschätzen, ob das etwas, ob da was dabei sein könnte, was einem gefällt sozusagen. Oder was man irgendwie interessant finden könnte oder so. Das ist ja so, dann entwickelt dann so einen Plattensammlerblick irgendwie, glaube ich, über die Zeit.
Weiß ich nicht genau, ob ich das kann, aber meistens gefällt einem dann das Artwork der Platte gut, wenn man die Band auch gut findet oder sowas, dass man das dann quasi so, dass man so erzogen wird von der Band oder von dem Label oder so.
Ich finde es einfach so, wenn ich mir irgendwie Platten kaufe auf Plattenbörsen, das ist ja auch mittlerweile, wenn ich mir so Discogs angucke, ich war ja auch zum Beispiel nie jemand, der gesagt hat, ich muss unbedingt die Originalpressung von 1969 von der Platte XY haben oder so, weil ich will ja, mir ist das ja scheißegal, ich will einfach die Platte hören, so. Da ist mir am wichtigsten, so wie bei dir ähnlich, dass die einfach nicht so zerkratzt ist und ich die irgendwie gut hören kann. Dann ist mir so egal, wer die wann gepresst hat sozusagen. Aber ich finde das immer so, mich überwältigt das immer so, dass es so viel Musik zu entdecken gibt, die mir gefällt. Dass ich weiß, wann immer ich losgehe, um Musik zu entdecken und sei es am Flohmarkt, auf der Plattenbörse oder auch auf Spotify oder so, wenn immer ich mich dran mache, Musik zu entdecken, dann weiß ich, dass ich irgendwann immer irgendwas finden werde, was mir gefällt, was ich vorher noch nicht kannte. Und das ist ja eigentlich so krass an Musik, das gibt es ja eigentlich fast nur in Musik, dass das so ein unendlicher Pool ist, also zu wissen, dass ich niemals alles werde hören können, was mir gefällt.
Hm.
Das finde ich ganz tröstlich, den Gedanken. Gut, dass ich jetzt nochmal losgeworden bin. Du hast auch mal gesagt in einem Interview, I keep everything, also dass du auch Musik und sowas alles, dass du das tatsächlich sammelst, dass du wahnsinnig schlecht wegschmeißen kannst.
Ich schmeiß nie was weg. Also aus Prinzip schon irgendwie nicht. Ist jetzt auch zum Leidtragen meines Studios. Also ich habe jetzt mir die Angewohnheit auch gemacht, nicht mehr alles anzunehmen. Wenn mir die Leute ihre alten VHS-Kassetten geben wollen, weil wir haben unheimlich viele VHS-Kassetten auch, dann sage ich halt immer, ja, ich brauche das unbedingt. Und ich denke auch, ich brauche das und ich brauche das vielleicht doch irgendwann, aber noch nicht jetzt, sondern ist es so, dass wir haben irgendwie so einen Container gefunden auf der Straße. Der Takien hat mich dann angerufen. Dann habe ich den Stefan aus meinem Studio gefragt, ob er das netterweise abholen könnte, weil ich nicht da bin. Dann meinte er, ja, ich nehme dann das Auto. Dann hat er mich angerufen, so, der Container ist so voll mit lauter Kassetten. Das ist so viel. Wir leihen jetzt einen Robben. Und ich so, ach krass, ja, okay, nee, gut. Und dann komme ich wieder ins Studio und dann ist ein Raum, ein Zimmer ganz weg, weil das alles voll ist mit VHS-Kassetten. Und dann hat man dann ein Lager, wir hatten jetzt ein Lager in Bernau gehabt, also wo dann auch irgendwie viel Geld ist über die Jahre,
ja.
Wo dann gar nicht so cool ist, also dass man kann das nicht einfach, man kann nicht immer alles aufheben. Ja. Das muss ich jetzt leider auch selber einsehen, aber ja, ich schaffe das irgendwie auch nicht, mich von Sachen zu trennen, weil man muss ja immer die Option haben. Ich habe jetzt netterweise den kompletten Nachlass bekommen von Robert Schmidt, ein Künstler, den ich, also eigentlich ein Mathematiker und Physiker, den ich ausgestellt habe in meinem Raum. Immer so einen kleinen Projektraum, der sammelt Tageszeitungen und hatte es leider gestorben vor einem Jahr. Er hat irgendwie 3-4 Tageszeitungen tagtäglich gekauft im Kiosk und hat die dann halt auch nicht weggeschmissen. Und diese ganzen Zeitungen haben wir bei mir in dem Raum ausgestellt. Jetzt ist er leider verstorben. Dann habe ich gedacht, die ganzen Zeitungen war ja eigentlich die erste Ausstellung aus meinem Raum.
Ja.
Und dann haben die mich gefragt, ob ich die haben möchte. Und er hat tatsächlich noch einen Teil zurückbehalten gehabt für die Ausstellung damals. Das ist halt richtig viel. Ich glaube, das wäre hier das ganze Zimmer mit Obi-Umzugskisten, voll mit Zeitungen. Oh, die habe ich jetzt alle.
Oh,
und jetzt habe ich die und mit die Miete dann dafür und so weiter. Aber es ist natürlich auch so ein ganzes Werk.
Ja.
Naja, jetzt muss man mal schauen. Das ist, ist halt so. Ne?
Aber da muss man sich natürlich dann, muss man dann irgendwie, ja, was macht man damit? Was macht man damit? Das ist ja so, ich finde das sowieso so erstaunlich, dass als Künstler, wenn man eben auch seine Arbeiten verkauft und auf dem Markt existiert, dann, und das fand ich so interessant damals, als wir diese Sendung gemacht haben, das hatte mir dein Galeristian nämlich dann auch erzählt, dass es das manchmal gibt, dass Sammler Künstler vom Markt kaufen. Dass sie dann so eine komplette Ausstellung von denen kaufen und dann finden die Künstler einfach erstmal Zeitraum X, also bis sie wieder eine Ausstellung haben, einfach gar nicht statt. Das sieht dann aber auch keiner, weil der Sammler das dann, weil er sich das dann in den Keller stellt, sozusagen. Mhm. Das ist ja krass, was man sich da ausliefert, also als Künstler.
Ja, also das sind natürlich auch ganz gute Probleme, sage ich jetzt mal. Wenn man dann halt die ganze alles so weggekauft kriegt und dann kommt man einfach nicht zu einer Ausstellung. Andererseits gibt es da natürlich die Möglichkeit, dass es institutionelle Ausstellungen gibt, wo man dann dieses reingeben kann als Sammler. Dann kann man es ja dann nochmal, dass man es wenigstens sehen kann. Ne?
Mhm. Kannst du mir NFTs erklären?
Nee, das kann ich nicht. Leider kann ich es nicht. Also ich verstehe es auch nicht. Ja, nee, ich also man das kann ich leider nicht erklären.
Ich kapiere es nämlich auch überhaupt nicht. Ich bin da, ich lese darüber und ich stehe wirklich wie der Ochs vom Berg, wie man so schön sagt. Weil ich einfach, ich kapiere gar nicht, ich kapiere es nicht. Aber gut, wenn es dir auch so geht, dann bin ich ja schon mal beruhigt. Dann bin ich ja nicht der Einzige, der da rätselt. Was
ich habe auch diese ganzen Kryptowährungen nicht richtig verstanden. Und also ich bin dann da schon irgendwie eher analog unterwegs.
Ja. Du hast mal gesagt, du hast dir die Kunst ausgesucht, weil man nichts können muss.
Ja, das stimmt.
Aber es ist ja nicht nichts, was du machst. Es ist ja, wie gesagt, es ist ja konzeptuell, es hat ja eine Idee, es geht ja um viel mehr als die.
Na, aber man kann sich halt so seine eigenen Regeln aufstellen, die man so macht, also oder was man machen möchte.
Ja.
Und gut, danach muss man das auch so durchziehen. Oder jedenfalls für jedes Bild hat man ja irgendwelche Regeln. Und das habe ich mir halt so überlegt.
Und vermittelst du das so auch deinen Studenten, dass du denen sagst, irgendwie, also ihr müsst halt eine Idee haben und da dranbleiben?
Nee, ich finde es gut bei den Studierenden, wenn die noch möglichst viel ausprobieren. Also wenn die jetzt gleich irgendwie ein Schema entwickeln und das so durchziehen, das finde ich, es muss immer lebendig bleiben. Also ich denke auch, dass es bei mir, dass das dann irgendwie immer lebendig ist. Aber es hat auch damit zu tun, dass ich selbst auch so faul bin. Das würde mir dann gar keinen Spaß machen, jetzt irgendwie was so durchzuziehen,
ne?
So Opalka-mäßig, wobei ich das auch irgendwie sehr großartig finde. Das kann man dann auch machen, aber wenn man jetzt so, wenn man noch so viel vor sich hat am Anfang der Karriere, wenn man das dann schon so gefunden hat, was man macht, also es wächst natürlich auch und geht weiter, aber ich finde das immer gut, wenn man dann noch was ausprobiert oder das, was ist, mal sehen, was es dann wird, ne?
Aber hast du so dann Studierende in deinem Kurs, wo du dann so siehst, so, oh, das ist eine Person, die weiß aber schon sehr genau, wo es für sie hingehen soll. Da kann ich jetzt nicht sagen, irgendwie probieren wir was anderes aus, sondern da ist das schon so ein bisschen angelegt in der Person oder so?
Ja, das, Das gibt es schon auch, aber die probieren dann doch auch nochmal was anderes aus. So.
Ja.
Also es soll halt irgendwie lebendig sein, muss dann weitergehen und wenn man dann mal was anderes, also es kann ja auch so bei aus dem eigenen Werk rauskommen und geht dann weiter, aber ja, wenn ich irgendwie reinkomme in die Klasse, dann sehe ich immer jetzt, das ist jetzt der, das ist der, das ist der. Die haben schon alle ihre eigene Handschrift, und trotzdem machen sie unterschiedliche Sachen. Mhm. Und das finde ich auch gut und ist auch gut so.
Wie sehr ist man als Künstler, wie sehr arbeitet man sozusagen für die Schublade und wie sehr arbeitet man für Ausstellungen? Also ist das, wenn du dich hinsetzt und Arbeiten konzipierst oder Arbeiten irgendwie erstellst oder so, ist das dann, hat das dann immer direkt ein Ziel, also eben Ausstellung Y, was auch immer, oder ist das ganz oft, dass du das einfach erstmal machst und dann denkst, mal gucken, ob das irgendwo seinen Platz findet?
Es gibt ein bisschen beides, aber auch die Schublade wird natürlich gefüllt, um sie irgendwann mal auszustellen oder dass man so eine Option hat, dass man so sagt, das zeige ich jetzt aber niemandem, das habe ich eigentlich nicht. Ich zeige das gerne alles oder ich finde es nicht gut. Dann wird es gleich weggeschmissen. Aber dass ich jetzt was habe, ich habe auch Sachen, wo ich nicht so genau weiß, das hebe ich erstmal auf. Das gibt es auch, wo man dann mal nochmal drüber schaut später, aber ist unterschiedlich. Was man natürlich hat, ist, dass man so eine Langzeitperspektive hat.
Ja.
Das heißt, was ich jetzt mache, kann ich ja auch in 5 Jahren noch ausstellen oder sowas. Oder Sachen, wo man so ein Konglomerat zusammenstellt, wo man dann sagt, ja, wenn ich dann irgendwann mal 20 von diesen Arbeiten habe, kann ich eine Ausstellung mit diesen 20 Bildern machen. Gleichzeitig mache ich aber eins von diesen Bildern nur alle 2,5 Jahre.
Hm.
Das heißt, es dauert dann noch, bis ich dann das später machen kann.
Hm. Verstehe. Aber das ist dann auch so angelegt als Konzept, dass das eben so lange dauert.
Wichtig ist, dass man alles archiviert, dass man weiß, das habe ich mal gemacht, und dass man das im Überblick hat. Dass man sagt, okay, jetzt habe ich ein Bild in dieser Art mal gemacht. Und stimmt, ich habe ja schon mal vor 2,5 Jahren ein ähnliches Bild in dieser Art gemacht. Wenn ich dann mal nochmal eins mache, also man kann dann natürlich das auch beschleunigen, wenn man das so weiß, aber manchmal halt eben nicht. Ich mache zum Beispiel auch so Wimpernbilder, alle 3, 4 Jahre eins oder alle 5 Jahre eins, wo ich die dann sammle, wo ich dann aus den Wimpern was mache, aber ich zupfe mir die ja nicht aus, so, das müssen auch meine Wimpern sein und dann habe ich halt nicht so viele. Und dann muss ich halt dann irgendwie der Sache Zeit geben, bis ich weiß, dann kann ich das dann mal später machen oder so.
Das heißt, du sammelst auch deine Wimpern, das heißt, dass du wirklich nichts wegschmeißt.
Doch, ich wünsche mir natürlich ganz oft was, aber
ja, das aber das ist ja, ich finde das ganz spannend, diesen Kunstbegriff zu erleben in deinen Arbeiten, in den Dingen, die du tust. Also es gibt wirklich eine Handvoll Künstler, die ich für mich so ganz wichtig finde und ganz, die für mich ganz bedeutend sind. Das ist auch Warhol, den ich ganz toll finde. Das ist Paul McCartney, den ich ganz aufregend finde, weil ich da auch ganz oft stehe und nicht weiß, was das soll irgendwie. Und das finde ich aber total gut. Und das sind eben deine Arbeiten, die mich da irgendwie, weiß ich nicht, berühren, wo mich andere nicht berühren. Das finde ich so toll, dass das, deswegen habe ich mich so gefreut, dass du heute zu mir gekommen bist, weil ich das ganz toll finde.
Oh, vielen, vielen Dank. Mhm.
Lieber Gregor, ich würde sagen, wir treffen uns bald mal wieder, wenn du wieder ein paar Ausstellungen gemacht hast und dann reden wir darüber, wie sich deine Kunst entwickelt hat oder in welche Richtung sie gegangen ist. Vielleicht wird es auch plötzlich was ganz anderes werden. Das ist ja auch, wie du ja selber gesagt hast, du hast, glaube ich, auch irgendwann mal gesagt, dass du Tapes jetzt nicht so, dass du die nicht als so was Nostalgisches empfindest, so Kassetten. Und ich glaube ja, dass gerade bei Kassetten ist ja die größte Falle dieser Nostalgie, ach, wir haben damals noch Kassetten aufgenommen und dann immer online ist dann immer so eine Kassette und ein Bleistift. Die Kinder heute wissen gar nicht mehr, was man damit macht und so. Das ist die Gefahr lauert da ja immer. Und du, bei dir tritt das gar nicht ein, dieses nostalgische 80s-Kindergefühl zu haben, weil du da was ganz anderes draus machst und irgendwie was anderes rausholst. Du hast auch mal erzählt, du hast früher immer Mixtapes aufgenommen. Was macht ein gutes Mixtape aus?
Es war immer irgendwie das Ziel, das beste Mixtape zu machen und dann hat man sich da verschiedene Sachen überlegt, aber das richtig gute Mixtape hat man natürlich nie hingekriegt, deswegen war man immer wieder angetriggert, das nochmal möglichst noch besser zu machen und dann hat man auch dann angefangen mit dem Cover das zu machen, dass das auch ein gutes Cover hat, das Mixtape. Ja. Die richtig guten Kassetten, die ich so besonders gemocht habe, die hatten gar kein Cover, die waren unbeschriftet und trotzdem wusste ich aber genau, was drauf ist, weil man jede Macke halt da kennt von dieser Kassette und weiß genau, aha, das ist jetzt hier die Kassette mit dem Robert Smith Interview drauf. Aber wie ich dann jetzt mit Assistierenden gearbeitet hatte, ist das natürlich alles irgendwie überspielt worden und verschwunden und so weiter. Ich habe nicht mehr diese Schätze an Kassetten. Ja. Die habe ich jetzt irgendwie nicht mehr.
Hast du, wenn du Mixtapes früher gemacht hast, dann auch eine Tracklist gemacht oder nicht?
Ja, mit Tracklist. Ja.
Ich habe immer gedacht, die Leute sollen die Lieder hören, die sollen nicht lesen und sich ablenken, was das ist. Können sie mich ja fragen, aber ich war immer so, ich hatte immer so einen fast erzieherischen Auftrag mit meinen Mixtapes. Deswegen wollte ich immer, dass die so pur wie möglich gehört werden. Ich glaube, mein erstes Mixtape habe ich einem Mädchen aufgenommen, in das ich wahnsinnig verliebt war und da muss ich aber so 9 oder 10 höchstens gewesen sein. Und da habe ich ihr auf die eine Seite so ein paar, das war auch eine 60er-Kassette, das weiß ich noch, als Kind war das schon wahnsinnig lang. Und dann habe ich ihr auf eine Seite über die Stereoanlage meines Bruders irgendwelche Songs aufgenommen. Und die zweite Seite, und da schließt jetzt der Kreis zu deinen Arbeiten, habe ich ihr das Lied Ich lieb sie von Grauzone, das war glaube ich die B-Seite von Eisbär, habe ich ihr auf die ganze zweite Seite hintereinander aufgenommen.
Oh Wahnsinn.
Sie hat immer aufgehört mit Ich lieb nur sie, nur dich. Singt er dann. Und dann wollte ich, dass diese Message ankommt und habe einfach die ganze Seite mit diesem Lied voll gemacht. Und das hat nicht funktioniert.
Hat nicht funktioniert, verdammt. Ja,
aber vielleicht ist das einer der Gründe, warum ich mich deinen Arbeiten so verbunden
fühle. Aber die Idee ist gut. Na,
ich habe alles versucht. Lieber Gregor, vielen Dank, dass du da warst.
Ich danke, vielen, vielen Dank.
Bis ganz bald. Und vielen Dank an Wenzel, der heute unser Producer war, hier bei der Aufnahme. Und an euch, die ihr diesen Podcast gehört habt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils-Bokelberg-Erfahrung. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Die Nils-Bokelberg-Erfahrung. Von und mit Nils Bokelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bokelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bokelberg.